Ja, also der alte Senat jedenfalls nicht. Man könnte jetzt quasi noch hoffen, dass wir vielleicht eine Änderung der Zusammensetzung unserer Exekutive bekommen und dass hier sich vielleicht was täte. Aber auch da kann man sich ja nicht unbedingt drauf verlassen, denn bisher wurde ja noch von keiner Seite in irgendeiner Form signalisiert, dass hier eine Vertragsanfechtung anvisiert wird. Also, was kann man jetzt tun? Druck könnte vor allen Dingen auch vom Abgeordnetenhaus kommen. Wir haben aufgezeigt, dass das Abgeordnetenhaus bzw. einzelne Abgeordnete oder eine Fraktion von Abgeordneten ein sogenanntes Organstreitverfahren in die Wege leiten könnten. Und zwar, das würde folgendermaßen aussehen. Die Abgeordneten sind ja, wie ich das anfangs sagte, in ihrem Budgetrecht verletzt. Das ist ja ihr ureigenstes verfassungsmäßig garantiertes Recht. Sie könnten dann die Exekutive, den Senat, sie könnten einen Antrag an den Senat stellen, dass sie diese verfassungswidrigen Zustände abstellt. Das bedeutet dann für den Senat im Klartext, dass der Senat diese Verträge anfechten müsste, also diese Nichtigkeitsgründe geltend machen müsste, gerichtlich. Davon ist nicht auszugehen, dass sie das tut, das haben wir ja gerade festgestellt. Dann könnte das Abgeordnetenhaus nach einem Ablauf, also innerhalb einer gewissen Frist, also das ist jetzt leider fristgebunden, also es müsste dann, das haben wir aber alles auch in dem Leitfaden dargelegt, innerhalb einer bestimmten Frist diese Unterlassung des Senates geltend machen und könnte dann ein Organstreitverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof Berlin anhängig werden lassen und dort eben diesen Verfassungsverstoß nochmals gerichtlich überprüfen lassen.
Ist es so, ich meine, selbst wenn das Abgeordnetenhaus den Senat auffordert, soweit ich mich jetzt an die Verträge erinnere, ist ja eine Schiedsvereinbarung oder ein Schiedsgerichtsverfahren vorgesehen. Das heißt, der Senat dürfte doch gar nicht zum Beispiel jetzt vor das Verwaltungs- oder vor das Verfassungsgericht gehen, um dort eine Nichtigkeitsklage gegen die Verträge, die er selbst abgeschlossen hat, einzuleiten, sondern er müsste doch eigentlich erstmal das Schiedsgerichtsverfahren bemühen. Das bedeutet, unter Ausschluss der Öffentlichkeit müsste er sich mit den privaten Investoren in irgendeiner Form verständigen. Wie ist das zu erklären?
Ja, also diese Schiedsvereinbarung gibt es in der Tat, mehrere sogar in diesen Verträgen, für jeden Vertrag nochmal einzeln und extra. Und diese Schiedsvereinbarungen, sage ich auch dazu, sind gang und gäbe bei diesen Privatisierungsvorhaben. Also alle und werden auch wahrscheinlich bei allen PPP-Modellen auch vereinbart werden. Diese Schiedsvereinbarung ist aber, das haben wir auch nochmal dargelegt, in unserem Leitfaden nach unserer Auffassung ebenfalls verfassungswidrig. Denn durch eine solche Schiedsvereinbarung, die ja auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, also dass der Senat setzt sich hin und alles verhandelt, dann sage ich mal wieder vor verschlossenen Türen, verletzt auch das, sage ich mal, urdemokratische oder die urdemokratische Aufgabe des Parlaments, nämlich das Parlament soll ja die Exekutive kontrollieren können. Und das ist ja eben auch das, so wie unsere Demokratie funktioniert. Ja, ohne Kontrolle geht hier gar nichts. Aber das Parlament kann ja im Falle eines Schiedsverfahrens überhaupt gar nicht kontrollieren, was die Exekutive hier macht. Hinzu kommt noch, dass der Senat in diesem Falle ja als Vertragspartner auch jetzt nicht in dem Sinne als Exekutive politisch handelt, sondern sie handeln ja verwaltungsrechtlich. Das heißt, sie sind ja in dem Falle dann die Spitze der Berliner Verwaltung. Das kommt dann noch hinzu und die kann dann sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, unter Ausschluss des Parlaments machen, was sie wollen. Wir haben da überhaupt keinen Einblick, überhaupt keine Kontrolle. Das verletzt, sage ich mal, die Urprinzipien unserer Demokratie, unseres Rechtsstaats und sind insofern auch verfassungswidrig. Das bedeutet, dass das Land Berlin dann sowohl, wenn es ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist, dieses Vertrag dann von dem Verwaltungsgericht anfechten könnte oder wenn es eben als privatrechtlicher Vertrag klassifiziert wird, vor den ordentlichen Gerichten. gehen, vor die ordentlichen Richter gehen könnte.
Wir haben jetzt gerade, was diese Schiedsverfahren betrifft, da geht es ja jetzt nicht nur um die Frage der Kontrolle, sondern diesen Schiedsverfahren geht es ja auch um Millionen von Beträgen. Ja. Das bedeutet, man könnte das ja auch nochmal das Kernrecht des Parlaments, das nämlich also das Budgetrecht, könnte man auch nochmal reinbringen. Ja. Wir haben übrigens, was das Schiedsverfahren betrifft, einfach vielleicht nochmal auf die Taste, dann kriegen wir den Bildschirm, glaube ich, gleich wieder. Genau. Sigrun, bitte mach doch das Word-Dokument nochmal auf. Wir wollen nämlich jetzt auch noch eine kleine parlamentarische Anfrage über einen Abgeordneten, der uns wohlgesonnen ist. Nein, genau. Und da haben wir so ein paar Fragen auch nochmal gestellt. Also wie viele Schiedsvereinbarungen hat es überhaupt gegeben? Welche Themen lagen den Schiedsverfahren zugrunde? Und natürlich auch, um welchen Streitgegenstand ging es inhaltlich? Auch eine ganz wichtige Frage, durch welche Kanzleien wurde eigentlich das Land Berlin vertreten? Welche Kosten sind auch dadurch entstanden? Das könnte ja auch nochmal von Interesse sein. Also wir wollen einfach auch nochmal in die bisherige Handhabung des Schiedsverfahrens ein bisschen, wie soll ich sagen, Licht ins Dunkel bringen, ja, um hier einfach auch nochmal ein paar Fragen herauszuarbeiten. Was übrigens Herr Kraus gerade gesagt hat, auch noch zum Thema die Untersuchung in NRW, hat sich auf die Abwasserpreise konzentriert. Mich stört momentan immer, dass Harald Wolf hier sagt, er hat das Bundeskartellamt eingeschaltet, um die Wasserpreise zu prüfen. Das große Problem ist aber, dass das Bundeskartellamt natürlich, wenn überhaupt, nur die Trinkwasserpreise prüft. Aber das wissen Sie auch, dass die Abwasserpreise in Berlin im internationalen Städtevergleich besonders hoch sind. Aber die Abwasserpreise liegen eben der kommunalrechtlichen Aufsicht und die müssen vor allem auch auf den Prüfstand. Und darum haben wir zum Schluss bei der letzten Frage Nummer 6 eben auch nochmal herausgestellt, welche Möglichkeiten wären geeignet, um auch die Abwasserpreise einer effizienten Preisregulierung zu unterziehen. Und das Problem ist natürlich, wir werden vor der Wahl auf diese kleine Anfrage keine Antwort bekommen, aber ich glaube, das Thema ist auch gerade unter der nächsten Regierung hochspannend und da freuen wir uns dann auch schon auf die Antwort. Vielleicht abschließend nochmal, Frau Finkenthal, Sie die Frage, wenn Sie jetzt sagen, das Organstreitverfahren wäre also ein durchaus gangbarer Weg für die Abgeordneten, glauben Sie, dass unsere Feierabendparlamentarier, wie soll ich sagen, die gerichtlich erstrittene Nichtigkeit hinbekommen? Oder wie ist da Ihre Einschätzung?
Also zum einen haben wir ja hier im Leitfaden das schon sehr juristisch gestaltet. Also den kann man ja schon mal, sage ich mal, als Grundlage nehmen. Aber dennoch kommt es natürlich auch ganz entscheidend darauf an, welcher Kanzleien man sich zur Beratung oder zur Vertretung bedient. In Berlin hat man so die merkwürdige Praxis oder kann man so konstatieren, dass Senatoren wechseln, die Kanzleien bleiben. Also man sollte hier vielleicht auch nochmal überlegen, ein Wechsel, dass man hier mal bestimmte Berater, Rechtsberater wechselt. Ich denke mal, dass Berlin da durchaus Kanzleien genug hat, ja, die das auch genauso gut bewerkstelligen könnten. Und ja, also insofern kann man nur sagen, also ich denke mal, nach diesem Leitfaden, der ja schon sehr genau diese Argumente aufweist, man kann also hier also durchaus schon, sage ich mal, den Weg zum Verfassungsgericht gehen.
Gut. Ich glaube auch gerade jetzt, was Organstreitverfahren betrifft, wir hatten ja ein erfolgreiches Organstreitverfahren, ich glaube, das war Heidi Koschel, die ja auch auf Akteneinsicht geklagt hat. Und das war ja auch ein schönes Beispiel, dass sowas also durchaus auch gangbar ist und auch erfolgreich verlaufen kann. Wir hatten gerade was die Frage, welche Kanzleien werden eigentlich zum Einsatz gebracht? Wir hatten ein Gespräch mit Harald Wolf, dem Wirtschaftssenator, und da ging es um die Frage der Rechtsanwendung unseres Gesetzes. Und dieses Gespräch kam auf Vermittlung von Transparency International zustande, also nicht ich habe Herrn Wolf konsultiert, sondern Transparency International ist zugetragen worden, dass eine Kanzlei aus Düsseldorf einen Prüfauftrag bekommen soll, die prüfen sollte, welche Dokumente noch offengelegt werden müssen zur Teilprivatisierung und welche nicht. Und da meinte Transparency International natürlich sofort, das kann nicht sein, Herr Wolf, dass Sie das entscheiden, sondern da muss der Volksgesetzgeber, die Initiatoren müssen hinzugezogen werden. Da kam es zu einem Gespräch mit Herrn Wolf Und wir hatten ihm dann vorgeschlagen, also zuerst dachten wir, warum macht es wieder eine private Kanzlei? Warum machen es nicht eine öffentliche Einrichtung, wie zum Beispiel der Landesrechnungshof, dass der Landesrechnungshof prüft? Wurde angefragt, der Landesrechnungshof hat aber gesagt, ja, wir haben keine juristische Expertise, nur betriebswirtschaftliche Expertise, die wollten also nicht. Der Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Herr Dr. Dix, ist auch stark gefordert und auch, hat auch viel zu tun, der war auch nicht so begeistert. Und wir hatten dann innerhalb des Arbeitskreises der unabhängigen Juristen, wurden wir von einer Kanzlei unterstützt, die bereits Erfahrungen in der Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes hat und die auch mit Wirtschaftsprüfern zusammenarbeiten. Das bedeutet, die haben eigentlich eine positive Bilanz, was Informationsfreiheit zugunsten der Verbraucher betrifft. Und sie haben eben auch ökonomische Kompetenz, unter anderem im Zusammenhang mit der Bankenskandal. Und da haben wir diese Kanzlei vorgeschlagen, weil wir der Meinung sind, als Volksgesetzgeber haben wir auch ein Vorschlagsrecht und können auch durchaus eine Kanzlei empfehlen. Und dann das bin ich so drei Monate hingehalten worden von einem Mitarbeiter von Herrn Wolf. Und dann habe ich mit Herrn Krückels telefoniert und dann meinte er, ja, die würden Wert legen auf eine renommierte Kanzlei. Ja, eine renommierte Kanzlei. Und da habe ich natürlich gefragt, also wir haben eine Kanzlei, die Erfahrung mit dem Informationsfreiheitsgesetz hat, die Wirtschaftsprüfer hat, also auch die ökonomische Kompetenz ist da. Was sind die Kriterien für eine renommierte Kanzlei? Ja, sind das die Kanzleien, die schon 10, 15 Jahren für den Senat arbeiten, wo Parteibücher vielleicht eine Rolle spielen? Lassen Sie doch auch mal einen neuen Wind zu. Ja, und dann haben wir auch wirklich Vertrauen in das Ergebnis, wenn Sie unserem Vorschlagsrecht entsprechen und diese Kanzlei beauftragen. Und ich habe darum gebeten, dass diese Kanzlei wenigstens mal angerufen wird, dass man mal ein Gespräch sucht. Aber auch dazu ist es nicht gekommen. Sie sehen also schon, wie zentral und wie wichtig wirklich die Frage ist, welche Kanzleien die Arbeiten so im Kleinen machen. Darum eben auch die Bitte, was die Tarifkalkulation betrifft, das sollen nicht die üblichen Verdächtigen machen, sondern da brauchen wir genau, was Herr Dr. Lischke gesagt hat und auch Herr Kraus, wir brauchen hier einfach ein Beiratsverfahren, das nach Möglichkeit auch öffentlich tagen sollte, sage ich dazu, wo im Grunde genommen dann also auch die Tarifkalkulation mehr transparent und mehr demokratisch auch neu bestimmt wird. Das wäre sehr schön. Ja, ich hoffe, wie gesagt, wir haben jetzt so die groben Strukturen dieses Leitfadens, hat Frau Finkenthal Ihnen hoffentlich einigermaßen vermitteln können. Ich möchte nicht vergessen, Ihnen zum Schluss noch, Sie zum Schluss noch auf eine Veranstaltung, finden Sie in der Pressemappe, auch am nächsten Dienstag noch hinzuweisen. Und zwar eine Veranstaltung am 13. September um 10 Uhr vom Brandenburger Tor. Da veranstaltet der Berliner Wassertisch eine kleine Performance, nämlich sie stellen Abgeordnete vor, die bereit wären, für unser Wasser zu klagen. Das hat der Wassertisch jetzt im Rahmen einer Normenkontrollklage vorbereitet. Da haben wir gesagt, mit einer Normenkontrollklage nach der Prüfung, die ist leider nicht geeignet, um die Verträge anzufechten. Da kann man gegen das Betriebegesetz vielleicht was machen, aber nicht gegen die Verträge. Das kann man dann eben, wie das Frau Finkenthal dargestellt hat, im Rahmen eines Organstreitverfahrens. Aber trotzdem ist es nochmal wichtig, auch in der Wahlwoche klar zu machen, welche Abgeordneten überhaupt bereit wären, sich auch juristisch zu positionieren, auch gerichtliche Schritte in die Wege zu leiten. Und da bin ich mir sicher, wenn die auch bereit wären, eine Normenkontrollklage anzustrengen, dass sie sicherlich auch bereit wären, ein Organstreitverfahren auch zu unterstützen. Ich danke Ihnen erst einmal und jetzt sind wir für Rückfragen, haben wir ein offenes Ohr.